Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 27. Folge von Astronomie am Kepler, den Astro-Podcast des BRG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie.
Heute haben wir die erste Stunde des Jahres 2025 und wir machen ein Astro-Quiz.
Aber vorher werfen wir wieder einen Blick auf die aktuelle Weltraumforschung.
Space News.
Lieber Astro-Kurs, was war vor zwei Wochen am 24. Dezember?
Weihnachten!
Okay, ja sicher. Na genau genommen ist Weihnachten ja eigentlich erst am 25. Dezember. Aber ich meine natürlich, was hat sich in der Weltraumforschung getan?
Die Sonde der NASA, die Solar Probe heißt tatsächlich, ist am 24. Dezember der Sonne am nächsten gewesen. Und zwar ungefähr 0,04 astronomische Einheiten.
Was ist denn das in Kilometern?
Ungefähr 6 Millionen. Das ist gar nichts.
Ja, also im Verhältnis zur Sonne ist es wirklich gar nichts. Das ist gerade mal ein bisschen mehr als 8 Sonnenradien von der für uns sichtbaren Oberfläche der Sonne entfernt, also da, wo unser Licht herkommt. Das bedeutet aber, dass die Sonde damit schon durch die Sonnenkorona durchgeflogen ist. Die Atmosphäre der Sonne, die ganz weit rausreicht. Und das war auch das Ziel dieser Mission. Die Parker Solar Probe soll der Sonne mehrmals so nahe kommen, dass sie quasi die Sonne berührt, die Sonnenatmosphäre berührt. Das haben sie natürlich auch so ausgeschlachtet. Ja, Parker Solar Probe is touching the sun, also die Sonde berührt die Sonne. Und in gewisser Weise, muss man sagen, stimmt es eigentlich sogar. Diese Sonnenkorona reicht viel weiter raus als die Sonne selber. Und das war nicht das erste Mal, dass die Sonde die Sonnenkorona sozusagen berührt hat und direkt dort Messungen vornehmen konnte. Das erste Mal war es 2021 soweit. Die Sonde ist schon einige Zeit unterwegs. Aber fangen wir mal am Anfang an. Am 12. August 2018 ist mit einer Delta IV Heavy von SpaceX die Sonde gestartet. Von Cape Canaveral aus ist ja eine NASA-Mission. Erfolgreich gestartet, hat alles gepasst und hat seither mehrere Flybys, Swingbys an der Venus gehabt, um sich der Sonne immer besser anzunähern. 7 Mal insgesamt. Was war noch einmal so ein Swingby?
Wenn der Raumschiff an einem gewissen Planet oder sowas anhält und dann einfach Schwung annimmt, weil der Planet den Raumschiff anzieht.
Ja, anhalten kann es nicht, nur vorbeifliegen. Im Fall eines Flugkörpers, der ins innere Sonnensystem hinunterfliegen möchte, erinnert euch, die Sonne ist ja unten im Sonnensystem und die äußeren Planeten sind sozusagen oben, da muss man Geschwindigkeit verlieren. Das heißt, man fliegt so knapp vor dem Planeten, knapp vor die Venus hin. Die Venus bremst dann die Sonne ein bisschen runter und dadurch kann es tiefer hinunterfallen, weiter in Richtung Sonne. Und muss dabei einfach Geschwindigkeit verlieren, wird aber in Summe trotzdem schneller, denn die Sonde fällt ja hinunter. Und die Parker Solar Probe ist tatsächlich das schnellste Raumfahrzeug, das jemals die Erde verlassen hat. Jetzt bei der größten Annäherung hat die Sonde fast 200 Kilometer pro Sekunde drauf gehabt. So zum Vergleich, die Erde hat um die Sonne so ungefähr 30 Kilometer pro Sekunde. Da hat die Sonde schon einige Runden gedreht. Diese Annäherung am 24. Dezember war tatsächlich schon die 22. Runde, die die Sonde rund um die Sonne gemacht hat. Aber schon in der 8. Runde um die Sonne, nämlich am 29. April 2021, hat die Sonde zum ersten Mal die Sonne berührt sozusagen, hat nämlich die Sonnenkorona, die im rund um die Sonne herum ist, schon erreicht. Am 28. April 2021 ist die Sonde bis auf 8,5 Millionen Kilometer der Sonne nahe gekommen und im gleichen Jahr, am 21. November, noch etwas näher. Wenn man der Sonne dermaßen nahe kommt, dann hat man vor allem ein Problem, nämlich die gewaltige Strahlungshitze. Man könnte jetzt glauben, das größte Problem wäre die Temperatur der Sonnenkorona. Wie heiß ist denn die Sonnenkorona? Das haben wir schon dann und wann im Kurs besprochen. Die Sonnenkorona hat über 1 Million Grad und das ist jetzt viel mehr als die für uns sichtbare Oberfläche der Sonne. Die hat ja nur 6000 Grad. Wie kann es das geben? Das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei der Erde. Bei der Erde haben wir auch, wenn wir weiter nach oben kommen, wenn wir in die Höhe gehen, immer weniger Temperatur. Man sagt so pro 100 Meter so 1 Grad weniger, oder? Zumindest im Sommer. Im Winter ist es anders, da haben wir so umgekehrte Wetterlagen, wo es manchmal die kalte Luft in den Tälern herunten liegt, die Inversionswetterlage. Aber so im Sommer, so pro 100 Meter hoch, haben wir 1 Grad weniger. Am kältesten ist es dann so, wo die Flugzeuge fliegen, so ungefähr in 10 Kilometer Höhe, in der sogenannten Tropopause, da haben wir minus 50, minus 60 Grad. Und darüber wird es dann wieder heißer, durch die Thermosphäre. Da wird also die Strahlung, die von der Sonne kommt, absorbiert, die nicht durch die Erdatmosphäre durchgeht, also die UV-Strahlung, Röntgenstrahlung und so weiter. Und das heizt diese Atmosphäre auf. Und zwar hinauf bis zu über 1000 Grad. Und wenn ich dort wäre, sagen wir, ich wäre im Schatten und will mich da von diesen 1000 Grad in der heißen Thermosphäre wärmen lassen, hätte ich aber ein Problem. Ich würde da oben nicht verbrühen, verkochen, sondern ich würde frieren. Warum denn?
Die Temperatur der Teilchen da oben ist zwar 1000 Grad, aber dort oben sind so wenig Teilchen, da trifft dich gar nichts. So, die können die Wärme nicht gescheit übertragen. Es reicht nicht aus.
Ja, da sieht man wirklich, dass Wärme und Temperatur zwei verschiedene Sachen sind. Temperatur sagt mir nur, wie schnell diese einzelnen Teilchen sind. Aber damit ich Wärme kriege, müssen mich viele dieser Teilchen treffen. Wenn ich da fast ein Vakuum habe, ganz, ganz wenig Druck, dann reicht das nicht aus und ich kühle aus. Wodurch kühle ich aus?
Durch Strahlung.
Gut, so, jetzt gehen wir zur Sonnenkorona. In der Sonnenkorona hat es auch durch andere Effekte, nämlich durch die Magnetfelder der Sonne, Effekte, die man noch nicht so wirklich ganz durchblickt hat, kriegt es da über 1 Million Grad oder sogar mehrere Millionen Grad. Und das ist genau der Punkt. Man versteht immer noch nicht, warum eigentlich. Die Oberfläche der Sonne hat ja
so ungefähr 6000 Grad.
Ja, genau. Und das reicht natürlich jetzt noch nicht aus, um die Millionen Grad in der Corona zu erklären. Und was haben wir rund um die Sonne herum natürlich, diese starken Magnetfelder? Irgendwas wird es mit den Magnetfeldern schon zu tun haben. Und mit dem, was durch die Magnetfelder entsteht, mit den Protuberanzen auf der Sonne und den Fackeln und alles, was wir so in diesem Oberflächenbereich der Sonne haben. Aber wie genau das funktioniert, das wissen wir nicht. Und genau das soll die NASA Parker Solar Probe herausfinden. Also, die Millionen Grad der Corona ist gar nicht das Problem bei der Temperatur, denn die Sonnenkorona ist extrem, extrem dünn. Aber das tatsächliche Hitzeproblem ist natürlich die große Nähe zur Sonne. Man bitte, 0,04 astronomische Einheiten, das ist 25 Mal so nahe an der Sonne, wie die Erde ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir bekommen auf der Erde pro Quadratmeter 1,36 Kilowatt Strahlung ab. Das ist die sogenannte Solarkonstante. Jede Sekunde kommen 1,36 Kilojoule, damit also eine Leistung von 1,36 Kilowatt auf jeden Quadratmeter. Und die Sonde hat ja auch einige Quadratmeter. Die muss also doch einiges an Strahlung da abfangen. Das ist doch ein Drum von über 600 Kilogramm. Und jetzt überlegen wir einmal, wie viel Strahlung muss denn die Sonde aushalten, wenn sie so nahe dran ist? Wie könnte man denn da überlegen?
Die Strahlung, die diese Sonde aushalten muss, ist 625 Mal so hoch. Das haben wir so berechnet, weil sie ist ja 25 Mal so nah an der Sonne wie wir. Und Strahlung verstärkt sich oder verschwächt sich eben im Quadrat. Das heißt, wir haben 25 im Quadrat und das ist 625. Wenn wir das mit der Erdstrahlung, also der Strahlung, die die Erde abbekommt, multiplizieren, erhalten wir 850 Kilowatt pro Quadratmeter.
Ja, weil man sich überlegt, okay, wenn was doppelt so nahe dran ist, kriegt es also 2 zum Quadrat, also 4-mal so viel Strahlung ab. Ja? Wenn es 3-mal so nah dran ist, 9-mal so viel Strahlung. Wenn es 4-mal so nah dran ist, 4-mal 4, also 16-mal so viel Strahlung. Wenn es 10-mal so nah dran ist, also nur 0,1 astronomische Einheiten, wären es 10-mal 10, 100-mal so viel Strahlung. Und die Solar Probe ist eben 25 Mal so nah dran, also 25 mal 25 so viel Strahlung wie die Erde, also über 600 Mal so viel Strahlungsleistung wie die Erde abkriegt. Und so kommt man dann auf die 850 Kilowatt pro Quadratmeter. Und ja, die arme Sonde, die kann zwar auch durch Wärmestrahlung das im Prinzip wieder abgeben, hinten sozusagen, aber kriegt natürlich viel mehr Strahlung rein, als sie abgeben kann. Das heißt, die wird immer heißer und heißer. Das heißt, die braucht unbedingt einen Sonnenschirm. Also jetzt nicht einen vom Strand, sondern einen ganz, ganz speziellen. Das war eines der schwierigsten und wichtigsten Teile. Wie baue ich einen Sonnenschirm, der die Sonde auf Temperaturen hält, damit die nicht auf über 1000 Grad aufgeheizt wird und durchglüht. Das würde nämlich passieren. Man hätte dort Temperaturen von über 1000 Grad, auf die Sonde dann aufgeheizt würde. Das wäre so diese sogenannte Strahlungsgleichgewichtstemperatur in der Entfernung. Über 1000 Grad. Gut, also, man hat das gelöst mit einem Kohlenfaserverbundstoff, der 11,5 cm dick ist und stark reflektiert an der Vorderseite. Das heißt, man reflektiert viel weg und der Rest kann von dem Sonnenschild gut absorbiert werden. Alles von der Sonde versteckt sich quasi hinter dem Sonnenschild. Auch alle Antennen werden eingefahren bei größter Sonnennähe und man misst quasi nur noch hinten. Also nicht in Richtung Sonne, sondern weg von der Sonne. Das reicht, weil man ist ja innerhalb der Sonnenkorona schon. Man kann dann wirklich direkt die Korona messen. Und man weiß jetzt nicht ganz sicher, wird sie diese ganz nahe Begegnung von Weihnachten jetzt überleben oder nicht. Und war dann sehr erleichtert. Am 2. Jänner hat man dann so quasi ein Hallo, mir geht's gut. Also so ein kurzes Signal empfangen von einer kleineren Antenne, die so ein bisschen rausgeschaut hat, mit der man noch senden konnte, mit der man aber noch nicht die Daten senden kann. So richtig die Daten werden mit einer Parabolantenne, die über einen halben Meter Durchmesser hat, gesendet. Die kann so, ich glaube, 180 Kilobit pro Sekunde kriegt die zusammen. Und das wird erst Ende Jänner passieren. Erst da ist die Sonde weit genug weg von der Sonne, damit man die Daten schicken kann.
Wie kann eine Antenne einen halben Meter Durchmesser haben? Das ist ein Baumstamm oder was?
Ich verstehe schon, du hast dir vorgestellt, das ist so quasi so eine... Ein Stahlstamm, wie bei so einer Radioantenne, der so hinausragt mit 60 cm Durchmesser. Na, das wäre was, ja. Nein, es ist ja so die Schüssel. Ja. Stell sich vor, wir haben eben so eine Schüssel wie die Satellitenschüsseln, die wir fürs Fernsehen verwenden, die eben auf die Fernsehsatelliten ausgerichtet sind. Und diese Schüssel, die hat einen Durchmesser von 0,6 Metern, ja. So, was ist der Grund für die Mission? Warum will man die Korona untersuchen? Weil in dieser Sonnenkorona, da entstehen diese CMEs, die Coronal Mass Ejections, von denen wir schon öfter geredet haben, die koronalen Massenausbrüche. Also das, was diese wilden Sonnenstürme verursachen kann. Und diese Sonnenstürme, die sind ein sehr zentrales Interesse, jetzt immer mehr. Je mehr Satelliten wir in der Erdumlaufbahn haben, denn vielleicht habt ihr es einmal mitbekommen, 2022 sind schon einmal 40 Starlink-Satelliten abgestürzt, weil sie genau in einen Sonnensturm gekommen sind. Diese Erforschung der CMEs ist also extrem wichtig, auch für unsere Weltraumtechnologien, für die ganze Satellitentechnologie. Und deswegen wird da ordentlich viel Geld reingesteckt, um das zu erforschen, um herauszufinden, wie funktionieren diese koronalen Massenausbrüche, wie funktioniert das Space Weather, dieses Weltraumwetter. Und darum ist diese Mission auch für die Zukunft unserer Weltraumtechnik so wichtig geworden. So, und jetzt starten wir aber wirklich mit unserem Neujahrsquiz. Wir haben dazu Karten mit Frühlingssternbildern und Wintersternbildern vor allem. Und wir starten überall mit ein paar Informationen zu den Sternbildern selber. Ich habe selber den Bärenhüter gezogen. Der Bärenhüter ist in der Nähe vom großen und vom kleinen Bären. Und sieht ein bisschen aus wie so ein Flugdrachen, dieser Bärenhüter. Wenn man beim großen Wagen, den Griff vom großen Wagen, so weiter verlängert in einem Bogen, dann kommt man zum hellsten Stern vom Bärenhüter, zum Arktur. Ist auch einer der Sterne vom großen Frühlingsdreieck, also gemeinsam mit Regulus im Löwen und mit der Spica in der Jungfrau bildet sich da im Frühling so ein großes Dreieck an hellen Sternen. Und dieser Aktor, das ist ein roter Riesenstern und der leuchtet so ein bisschen, ja, so ein bisschen orange, könnte man sagen. Frühling und auch noch im Sommer kann man den ganz gut sehen. Übrigens, Bärenhüter heißt er natürlich deswegen, weil er immer in der Nähe vom großen und kleinen Bär ist. Meine Frage zum Bärenhüter ist, wie lautet denn eine andere Bezeichnung für das Sternbild Bärenhüter? Ist das A, der Rinderhirte oder B, der Hundejäger oder C, der Schäfer? Was meint ihr?
Also die Antwort ist A, der Rinderhirte.
Wow, stimmt, woher weißt du das?
Ja, sie haben mir die Karten gegeben und dann habe ich mir die Fragen durchgelesen und dann auch noch die Antworten.
Das hast du aber ziemlich gut gemerkt. Also was hast du für eine Karte?
Also meine Karte ist der Polarstern. Der Polarstern kann das ganze Jahr übersehen und ist von der Erde 430 Lichtjahre entfernt. Und die Frage, die auf der Karte zum Polarstern steht, ist, von wo aus kann man den Polarstern sehen? Nur von der Südhalbkugel der Erde, nur von der Nordhalbkugel der Erde, von jedem Standort auf der Erde.
Ich glaube nur von der Nordhalbkugel aus.
Das ist richtig.
Also, ich habe tatsächlich den großen Wagen gezogen. Der große Wagen ist offiziell kein Sternbild, sondern nur ein Muster am Himmel. Und der große Wagen dient auch sehr gut zur Orientierung am Himmel, weil er aus 7 sehr hellen Sternen besteht. Ja, außerdem ist er das ganze Jahr sichtbar. Und die Frage ist, wie nennt man Sternbilder, die das ganze Jahr über zu sehen sind? Zirkumpolar, omnipolar oder jahrespolar?
Zirkumpolar. Das ist korrekt.
Mit dem großen Wagen kann man super den Polarstern dann finden, oder? Da muss man nur die vordere Kante vom Wagen fünfmal weiter verlängern und dann kommt man zum Polarstern. So ein wichtiger Wegweiser.
Also ich habe das Sternbild Drache gezogen. Der wissenschaftliche Name lautet Draco. Merkmale wären, dass ein großes, langgezogenes Sternbild ist. Eben wie ein Drache. Vielleicht kennt ihr das auch so aus dem asiatischen Bereich zum Beispiel. So ein Drache und er ist auf jeden Fall ganzjährig sichtbar.
Ich glaube, der ist ja ganz in der Nähe von dem großen kleinen Wagen, oder?
Eben dazu, er ist zwischen dem Sternbild großer und kleiner Bär und auch ganz nahe beim Polarstern. Nun lautet meine Frage aber, von wem der Drache in der griechischen Mythologie getötet wurde? A. Von Zeus, B. Von Herkules oder C. Von Perseus?
Also ich rate mal Perseus.
Wer sich in der griechischen Mythologie etwas besser auskennt und auch sich mit Sternbildern mehr beschäftigt, der weiß, dass dies leider falsch ist. Denn er wurde von Herkules getötet. Als Herkules den Drachen tötete, bekam er aber die goldenen Äpfel.
Ich glaube, er hat für irgendeinen Auftrag da diese goldenen Äpfel stehlen müssen. War das nicht einer dieser 10 Aufträge oder so, die er da erfüllen müssen hat für seinen missgeliebten Cousin? Da haben wir so Strafaufträge gehabt. Ich glaube, das war eines davon, oder?
Höchstwahrscheinlich. Aber der Drache, der diesen Baum bewachte mit diesen goldenen Äpfeln, den tötete Herkules im Endeffekt dann. Die Hera versetzte ihn in den Himmel.
Es kommt jetzt noch ein Sternbild in der Nähe des Polarsterns, und zwar der große Bär. Man kann ihn das ganze Jahr am Himmel sehen. Und die Frage lautet, wann wurde das Sternbild des großen Bären entdeckt? A. In der Steinzeit, B. In der Antike oder C. Im Mittelalter?
Ich würde sagen in der Antike, da in der Antike die Sternforschung begonnen hat.
Das ist richtig.
Wow, und ich hätte gewettet, ich hätte Steinzeit behauptet, weil er einer doch der auffälligsten Sternbilder im Himmel ist. Der große Bär, der große Wagen ist ein Teil vom großen Bär, oder? Und der große Bär, da sind dann einfach noch ein paar Teile noch zusätzlich zum Wagen dabei.
Ja genau, Pfoten, der Hals und der Kopf gehören noch dazu.
Ich habe das Sternbild Orion. Der Orion ist im Winter zu sehen. Und man kann ihn gut erkennen an seinen drei Sternen, die den Gürtel darstellen von Orion. Denn Orion war in der griechischen Mythologie ein Jäger, der es mit allen Tieren aufnehmen wollte, aber dann sozusagen von einem Skorpion umgebracht wurde.
Ich bin der Meinung, dass der Orion vielleicht das eines der deutlichsten Sternbilder überhaupt ist. Also kann man sich so richtig vorstellen, von dem Gürtel aus, die zwei Beine, die zwei Hände, die er hat. Und da ist auch noch etwas, was er in der Hand halten könnte. Also da finden wir am ehesten eine Figur, was ja sonst bei den Sternbildern gar nicht so immer so einfach ist, da diese Figur, die sie darstellen sollen, zu sehen. Beim Orion, finde ich, geht das ganz gut.
Ja, es ist halt sehr gut an dem Gürtel, an den drei Sternen zu erkennen. Und daneben sozusagen oder unter dem Gürtel ist sogar der Orionnebel. Dazu geht auch die Frage, was entsteht im Orionnebel? A. Polarlichter, B. Sternschnuppen, C. Sterne und Planeten.
So Theo, weil du meine Frage beantwortet hast, beantworte ich jetzt auch deine, nämlich Sterne und Planeten.
Das ist richtig.
Ja, ist ein typisches Sternentstehungsgebiet. Und wo entstehen Polarlichter und Sternschnuppen?
Beides in der Atmosphäre, aber die Polarlichter hauptsächlich an den Polen.
Super. So, wer macht weiter?
Also ich habe das Sternbild Widder. Zu finden ist er fast parallel zur Andromeda-Galaxie und gehört zu den Tierkreiszeichen. Er ist ziemlich schwer zu finden, da er nicht gerade groß ist und nur aus einer gezackten Linie besteht. Zu finden ist er im Herbst und Winter. Sein wissenschaftlicher Name ist Aries. Meine Frage ist jetzt, Wissenschaftler haben im Sternbild Widder einen Planeten entdeckt, der A. unserer Erde ähnelt, B. dem Mars ähnelt oder C. dem Jupiter ähnelt.
Der Jupiter vielleicht?
Das ist absolut korrekt. Es geht um einen Exoplaneten, der 87 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass dieser um einen sonnenähnlichen Stern kreist und vermutlich dem Gasriesen Jupiter ähnelt.
Ja, cool.
Also ich habe tatsächlich die Karte mit dem Sternbild Krebs gezogen. Krebs ist hat den wissenschaftlichen Namen Cancer, also einfach das englische Krebs. Er hat Merkmale, es ist ein unscheinbares Sternbild aus schwach leuchtenden Sternen und ist aufgebaut wie ein auf den Kopf stehendes Y. Und die beste Beobachtungszeit ist Winter bis Frühsommer. Unter welchem Namen ist der offene Sternhaufen M44 bekannt? A. Krippe, B. Wippe oder C. Wiege?
Es ist Option A, die Krippe.
Das ist richtig, es ist Antwort A.
Ja, tatsächlich. M44 ist ja mitten im Sternbild Krebs drinnen. Und wenn man sich den durchs Fernrohr anschaut oder ein Foto davon, dann kann man sich gut so eine Futterkrippe darin vorstellen. Ihr findet ein Bild davon in den Shownotes. Genauso wie von allen anderen Bildern, die wir heute in unserer Folge besprochen haben. Wir haben die übrigens selbst aufgenommen mit einer Canon-Kamera und dann auf dem Windows-Standardprogramm Paint die Linien gezogen und beschriftet, damit man alles besser erkennen kann. Übrigens, das Ticken zwischen Frage und Antwort ist kein Soundfile, sondern tatsächlich das Ticken unserer Omegon Minitrack-Montierung, die Nachführung, auf der die Kamera gesessen ist, mit der wir die Sternbilder aufgenommen haben. Auch davon gibt's ein Bild in den Shownotes.
Und das war sie nun, die 27. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt anderen, dass es diesen Podcast gibt. Schreibt uns einen freundlichen Kommentar und wir freuen uns immer über gute Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findet ihr auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast.
Wenn ihr Kommentare, Fragen oder auch Themenwünsche habt, könnt ihr uns auch gerne via E-Mail diese senden. An keplersternwarte@gmail.com oder per Social Media. Alle Links dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Verpasst nicht unsere nächste Folge, in der wir weiter quizzen werden. Damit also, bis zum nächsten Mal bei
Astronomie!